Kung Fu Coach Podcast Folge 8. Willkommen bei der 8. Folge des Kung Fu Coach Podcasts. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns im zweiten Teil der Reihe über Kampfkunst im Leistungssport damit, wie der Leistungssport von den jahrhundertealten Erkenntnissen aus den Kampfkünsten profitiert und insbesondere Bestandteile des Wing Chun Kung Fu in dessen Trainingsabläufe implementiert. Ich bin Marc Adener vom Kung Fu Coach, Kung Fu Meister in mehreren Kung Fu Stilen, Sifu des Wing Chun Kung Fu und Autor der Bücherreihe Das Wissen der Meister. Wir gehen im Folgenden dem Thema auf den Grund, wie der moderne Leistungssport die Erkenntnisse des Mentaltrainings für die Leistungssteigerung von Athleten einsetzt. In der letzten Episode sind wir bereits darauf eingegangen, wie die Grundsätze der Ökonomie der Bewegung und zahlreiche weitere Konzepte aus den asiatischen Kampfkünsten immer stärker Einzug erhalten haben in die Welt der westlichen Hochleistungssportler. In den letzten Jahren hat jedoch noch eine weitere bemerkenswerte Entwicklung stattgefunden, die von vielen unbemerkt geblieben ist und sich derzeit erst nach und nach immer stärker durchsetzt. Mehr und mehr werden in allen Arten des westlichen Leistungssports Elemente der Kampfkunst integriert, um die Sportler leistungsfähiger zu machen. Dies wird mittlerweile allerdings nicht nur unter Zuhilfenahme der Grundlagen der Ökonomie der Bewegung bewerkstelligt. Immer häufiger sind sogenannte Mentalcoaches bei der Arbeit mit Spitzenathleten zu beobachten. Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die physische Leistungsfähigkeit der Sportler eine untergeordnete Rolle spielt, wenn der Kopf nicht bei der Sache ist oder die mentale Belastung bei einem Wettkampf den Sportler überfordert. Um die mentale Widerstandsfähigkeit zu verbessern und den Sportlern eine gute Grundlage zu geben, um mit den Belastungen während des Wettkampfes besser umgehen zu können, kommen verschiedene Methoden des Mentaltrainings zum Einsatz. Werbung.
Suchst du nach mehr Kunden und mehr Reichweite? Erreiche auch du mehr Sichtbarkeit für dein Unternehmen, deine Produkte und deine Dienstleistungen. Bis zu 80% deiner Zielgruppe sehen regelmäßig Videos online. Durch animierte Kurzfilme erreichst du deine Zielgruppe und erhältst mehr Anfragen. Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch. Link in der Beschreibung.
Mentaltraining. Schneller, höher und immer weiter. So lautet das Motto schon seit Beginn des Leistungssports und so lautet auch die Anforderung an die Athleten in ihrer jeweiligen Disziplin. Im wettkampforientierten Leistungssport wurden Spitzenathleten stets bis an die Grenze ihrer physischen Leistungsfähigkeit getrieben, um neue Rekorde aufzustellen und mit immer besseren Höchstleistungen zu glänzen. Doch den physischen Leistungen sind Grenzen gesetzt. Wie wir im ersten Teil bereits besprochen haben, wird seit einiger Zeit der Weg der Ökonomie der Bewegung auch im Leistungssport beschritten, um die bestmöglichen Erfolge zu erzielen. Als bei den physischen Leistungen scheinbar keine weiteren Steigerungen mehr zu erwarten waren, griffen einige Spitzenathleten in den unterschiedlichsten Disziplinen zu den Mitteln des Dopings, um sich Vorteile gegenüber ihren nicht gedopten Mitstreitern zu verschaffen. Einige wurden erwischt, manche kamen damit durch. Doch abseits der physischen Höchstleistung etablierte sich auch im Westen zunehmend eine neue Disziplin, die bald Schule machen sollte: das Mentaltraining. Schon lange war die Rede davon, dass der Sieger mentale Stärke bewiesen habe, und bei Verlierern war nicht selten die Rede davon, dass diese mental nicht auf der Höhe gewesen seien. Wettkampf findet im Kopf statt und das seit jeher. Die Entscheidung über den Sieg, über die eigene Psyche und damit einhergehend die Grundlage, um sich für einen Sieg richtig aufzustellen, findet zuallererst im Kopf statt. Spitzensportler bringen sich vor Wettkämpfen mental in einen Zustand, den sie vorher jahrelang trainiert haben. Profisportler erlernen, ihre Psyche zu kontrollieren. Über Jahre schulen sie ihren Geist darin, Stress zu kontrollieren und Konzentration aufzubauen. Fachrichtungen der Neurowissenschaften und die kognitive Psychologie setzen sich mittlerweile mit den Fragen der mentalen Kontrolle im Leistungssport auseinander, um die Ursachen und Wirkungen auf die Sportler besser zu verstehen. Dabei gehen Wissenschaftler der Frage nach, wie weit sich das Gehirn trainieren lässt, um für physische Höchstleistungen die beste Grundlage zu liefern. Eine Blockade zum falschen Zeitpunkt kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Doch kann die Psyche auch die Leistungsfähigkeit steigern? Werden Spitzensportler befragt, so kann man Aussagen hören, die von 90% psychischer Beteiligung an Spitzenergebnissen sprechen. Die Psyche muss trainiert werden wie ein Muskel, damit der Sportler seine persönliche Höchstleistung abzurufen in der Lage ist. Das INSEP in Paris ist das nationale Institut des Spitzensports in Frankreich. Dort bereiten sich Spitzensportler aller Disziplinen auf die Olympischen Spiele vor. Begleitet werden diese Spitzensportler von Datenwissenschaftlern und Mentaltrainern, die ihre Hochleistungssportler auf Schritt und Tritt begleiten und jede Aktivität genauestens unter die Lupe nehmen, dokumentieren und analysieren. Die Erkenntnisse, welche die wissenschaftlichen Analysen hervorgebracht haben, verblüfften große Teile der Wissenschaftscommunity. Während in den Bereichen der Biomechanik und der Physik die Leistungen bereits einem sehr gut messbaren Fundament unterliegen, hat ein für die Sportlerelite bisher noch neuer Bereich für Aufsehen gesorgt. Der Bereich des sogenannten Mentaltrainings ermöglicht es den Sportlern, neue Höchstleistungen zu erzielen. Diese Disziplin in diesem Bereich des Leistungssports einzusetzen, ist im westlich geprägten Leistungssport ein noch relativ junger Bereich. Die sogenannten Mentaltrainer und Mentalcoaches leisten hier bei den Leistungssportlern Pionierarbeit. Während jahrzehntelang gegen Gefühle angekämpft und diese so gut wie möglich unterdrückt wurden, ändert sich dies nun allmählich und mehr Disziplinen erkennen, dass der Körper nur dann zur Höchstleistung imstande ist, wenn er als eine Einheit funktioniert, bestehend aus dem psychischen Teil und dem physischen Teil. Jede Person, die sich mit den sogenannten inneren asiatischen Kampfkunstsystemen beschäftigt hat, weiß, dass es der gesamtheitlichen, also der Einheit aus Körper und Geist bedarf, wenn es darum geht, effektive und effiziente Bewegungen auszuführen. Diese Konzepte werden in diesen asiatischen Kampfkunstsystemen bereits seit vielen hundert Jahren in dieser Art und Weise betrieben. Mentale Blockaden. Der Kopf weist den Körper in seine Schranken. Sobald die Gedanken Zweifel anmelden, Dinge dramatisieren oder die gegebenen Umstände in der Art und Weise übertrieben wahrnehmen, dass diese einem positiven Ausgang im Wege stehen, nehmen die Gedanken den Ausgang der Handlung vorweg. Die Gedanken bestimmen dabei den Ausgang der Handlung bereits bevor die Handlung ausgeführt worden ist. Wenn die Selbstwahrnehmung dazu führt, dass die Gedanken Selbstzweifel hervorbringen und die eigene Leistungsfähigkeit in Bezug auf das bevorstehende Ereignis in Frage stellen, dann befindet sich die gedankliche Straße bereits auf Abwägen und in einer Negativspirale, die nur noch abwärts führt. Eine objektive Bewertung der eigenen Leistungsfähigkeit findet hier nicht mehr statt. Die Gedanken überzeugen das Bewusstsein davon, dass die Situation sich schlimmer darstellt, als sie objektiv gesehen tatsächlich ist. In einem solchen negativen Gedankenkarussell gefangen, ist eine Einschätzung der Situation nicht mehr möglich und die Gedanken verhindern, dass die naheliegenden Lösungswege wahrgenommen werden können. Aus einem solchen Negativstrudel auszubrechen, erfordert die Bewusstheit darüber, welche Gedanken sich hier gerade abspielen. Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis. Die eigenen Gedanken zu beobachten wie ein Zuschauer und sich darüber klar zu werden, wie und was man denkt, ist der Schlüssel, um solche Gedankengebäude nicht entstehen zu lassen oder, wenn solche Gedankengebäude bereits bestehen, diese einreißen zu können. Bereits im Talmud wurde folgender Spruch zitiert: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Durch Selbstanalyse zu erkennen, welche Gedanken man täglich pflegt, gehört zur Selbstwahrnehmung und führt zur Selbsterkenntnis. Die eigenen Gedanken stets kritisch zu beobachten und auch mit sich selbst ins Gericht zu gehen, ist ein sehr guter Weg, die Selbstwahrnehmung zu schärfen. Kritik von vertrauten Menschen des eigenen Umfelds kann hilfreich sein, um auf Dinge aufmerksam zu werden, welche man selbst bisher nicht in dieser Art wahrgenommen hat. Doch hier ist große Vorsicht geboten. Nicht jede Person, die Kritik äußert oder auf Verhaltensmuster hinweist, tut dies mit guten Absichten und im Sinne des Kritikempfängers. Wird hingegen von mehreren unabhängig voneinander agierenden Personen identische oder ähnliche Kritik geäußert, so ist es wahrscheinlich, dass es sich um eine berechtigte Kritik handelt oder zumindest um ein auffälliges Verhaltensmuster. Wesentliche Grundlage für die Selbstwahrnehmung und die Selbsterkenntnis ist, dass Selbstkritik überhaupt stattfindet und auch angenommen wird. Nicht wenige Personen sind zu aufrichtiger Selbstkritik nicht in der Lage. Insbesondere Personen mit schwachem Ego und geringem Selbstbewusstsein tendieren dazu, Selbstkritik nicht zuzulassen und die Verantwortung stets auf andere abzuschieben. Nicht selten sind sich diese Personen darüber im Klaren, dass sie sich nicht stark genug fühlen, an sich und ihrem Verhalten zu arbeiten. Damit befinden sich solche Personen in einer Sackgasse, aus der es scheinbar kein Entrinnen gibt. Denn wer nicht an sich selbst arbeitet, kann auch nur in sehr begrenztem Umfang wachsen und ist auch nur in sehr begrenztem Umfang zur Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung fähig. Die eigenen Gedanken bauen ein Gefängnis, aus dem die betroffene Person keinen Ausweg sieht. Die Arbeit an alten Verhaltensmustern und Gedankengängen scheint zu schwierig. Im Umgang mit solchen Personen ist Nachsicht angebracht, da sich solche Personen vor allem selbst im Wege stehen. Gut gemeinter Rat wird zumeist von solchen Personen entweder gar nicht angenommen oder sogar mit wütenden Reaktionen quittiert. Aus einer negativen Selbstwahrnehmung resultiert eine Überschätzung der Umstände, die einen umgeben. Andere Personen werden als besser und erfolgreicher eingestuft, als diese tatsächlich sind, und bevorstehende Aufgaben werden als schwieriger eingestuft, als diese objektiv gesehen sich tatsächlich darstellen. Die eigenen Gedanken auf solche negativen Einflüsse zu untersuchen, ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer positiveren Programmierung der eigenen Gedanken. Die eigenen Gedanken bestimmen unsere Wahrnehmung und unser Erleben. Gedanken bestimmen unsere Handlung und damit den Verlauf aller Umstände, die uns begegnen. Und noch mehr. Wenn die eigenen Gedanken nicht offen und positiv sind, gehen Ereignisse und Möglichkeiten an einem vorüber, die bei einer offeneren und positiveren Grundhaltung hätten wahrgenommen und ergriffen werden können. Eine negative Grundhaltung kann auch dazu führen, Dinge und Umstände, die in die eigene Wahrnehmung rücken, als nicht erreichbar abzutun. Vermutlich hat jeder schon mal die Situation erlebt, dass sich eine Gelegenheit direkt vor einem aufgetan hat, doch die eigenen Gedanken einem klare Grenzen gesetzt haben. Hier muss man sich bewusst machen, dass diese unsichtbare Grenze nur im eigenen Kopf besteht. Die sich bietende Gelegenheit nicht zu ergreifen, ist einzig und allein den eigenen Gedanken zu verdanken und nicht einer physischen Grenze. Ebenso toxisch ist jedoch auch das Gegenteil. Personen, die sich selbst nie in Frage stellen und stets der Meinung sind, sich nicht in Frage stellen zu müssen, weil sie vollkommen in Ordnung sind, wie sie sind, neigen zur Selbstüberschätzung und nehmen ihre eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten nur selten wahr. Der Kritik am eigenen Verhalten sind diese Personen nur selten zugänglich und eine Selbstreflexion findet zumeist überhaupt nicht statt. Mit solchen Personen umzugehen kann mitunter sehr schwierig sein. Eine generelle Handlungsempfehlung gibt es hier nicht und ist immer von der Situation und der Einzelperson abhängig. Auch können sich mentale Blockaden darin äußern, dass Menschen ruhelos und nicht in der Lage sind, in sich zu kehren, zur Ruhe zu kommen und in sich selbst hineinzuhören. Diese mentale Angespanntheit lässt es nicht zu, dass Ruhe einkehrt. So herrscht permanente Anspannung und Druck. Diese Personen kommen einfach nicht zur Ruhe und sind Getriebene ihrer eigenen Gedanken, teilweise ohne sich dieses Umstands je wirklich bewusst zu werden. Solche und zahlreiche weitere mentale Blockaden lassen sich in unterschiedlichsten Ausprägungen bei sehr vielen Menschen beobachten, Tendenz steigend. Was hat dies nun mit der Ausübung der Kampfkunst, des Kampfsports oder auch des Leistungssports zu tun? Solche mentalen Blockaden führen zu den genannten Verhaltensmustern und führen dazu, dass wesentliche Entwicklungen und Erkenntnisse nicht stattfinden können, die zur Erreichung von wesentlichen Meilensteinen auf dem Weg der inneren Kampfkünste wichtig und essentiell sind. Wenn, wie gerade beschrieben, die eigene Wahrnehmung über das eigene Können oder die eigenen Möglichkeiten negativ ist, verbaut man sich selbst Chancen und Möglichkeiten. Im Training kann dies bedeuten, dass man sich nicht überwinden kann, eine Handlung auszuführen oder eine sich bietende Gelegenheit zu ergreifen. Manche Übungen werden vermieden, weil diese als zu schwer eingeschätzt oder als noch zu unerreichbar eingestuft werden. Diese Gedankenkonstrukte gehen so weit, dass auch im Partnertraining Übungen zum Angriff oder der Abwehr nicht stattfinden, weil die eigene Wahrnehmung dem Ausführenden einen Strich durch die Rechnung macht. Auch hier ist es die eingebildete Grenze, welche die Person davon abhält, die Ausführung vorzunehmen, zu der sie imstande wäre, jedoch durch die eigenen Gedanken davon abgehalten wird, diese durchzuführen. Wettkampfmentalität. In vielen Kung-Fu-Stilen und Systemen herrscht eine Abwesenheit von Wettkämpfen. Fälschlicherweise wird von manchen Personenkreisen behauptet, dies sei der Beweis, dass es sich bei solchen Stilen und Systemen um nicht wettkampffähige Systeme handelt, da diese auf den Wettkampf verzichten. Doch dabei handelt es sich um ein großes Missverständnis. Der Verzicht auf den Wettkampf im Training und das damit einhergehende Wetteifern, die Trainingspartner ständig übertrumpfen zu wollen, ist wesentlicher Baustein für ein ausgeglichenes Mindset und eine ausgeglichene Trainingsatmosphäre. Die Kung-Fu-Trainierenden fokussieren sich darauf, ihr Können zu verbessern und verschwenden die Zeit nicht darauf, ständig nach Methoden zu suchen, sich über ihre Trainingspartner zu erheben und diese zu dominieren. Die Verbesserung des eigenen Könnens bis hin zur Perfektion wird in einem Umfeld praktiziert, in dem Trainingspartner gemeinsam an der gegenseitigen Verbesserung arbeiten. Beide Trainingspartner testen ihre Möglichkeiten aus, jedoch nicht mit dem Ziel, den anderen zu dominieren, sondern vor dem Hintergrund der Suche nach der besten Technik, der besten Bewegung, der besten Methode des Angriffs oder der Abwehr. Diese Art des Trainings setzt voraus, dass die Trainierenden ihr Ego und sonstige persönlichen und charakterlichen Defizite zurückstellen und sich voll und ganz auf diese Form des Trainings einlassen. Manche bezeichnen dies als eine Art der Selbstaufgabe. Dabei handelt es sich um eine weitere Fehlannahme, der man häufig bei solchen Personen begegnen kann, die sich mit den Hintergründen der taoistischen Philosophie und den Hintergründen der asiatischen Kampfkunstsysteme nur unzureichend beschäftigt haben. Insbesondere die taoistische Philosophie ist die Grundlage des Wing Chun Kung Fu, prägte aber auch zahlreiche andere asiatische Kampfkunstsysteme. Das taoistische Prinzip des Wu-Wei, dem Handeln durch Nichthandeln, schult Perspektiven, welche von der Bewertung einer Situation zurücktritt. Diese Betrachtungsweise kann ebenfalls einen wesentlichen Meilenstein in der eigenen Wahrnehmung darstellen. Übertragen auf das Kampfkunsttraining kann es sich darin äußern, dass Angriffe und Treffer nicht mehr als etwas Negatives eingestuft werden. Wenn die trainierende Person Treffer nicht mehr als etwas Negatives betrachtet, sondern als Möglichkeit begreift, sich selbst weiter zu verbessern, können auch hier Anspannung und mentale Blockaden abgebaut werden. Das Prinzip und die Perspektiven des Wu-Wei liefern hierzu wertvolle Grundlagen und Erklärmodelle. Diese objektivistische Betrachtungsweise wurde auch im Westen bekannt durch die Arbeiten von Personen wie Schopenhauer, Kant oder Sartre, um nur einige zu nennen. Die asiatische Betrachtungsweise macht jedoch noch einige weitere Blickwinkel auf. Insbesondere für die Bereiche der Kampfkünste, aber auch des Kampfsports wie auch des Leistungssports liefern die asiatischen Philosophien noch zahlreiche weitere interessante Facetten und Erklärmuster, welche die asiatischen Kampfkünste um Ansätze und Umsetzungen bereichert haben, welche wir im Westen auch heute noch nicht umsetzen. Die gesamtheitliche Betrachtungsweise von Körper und Geist als eine Einheit wird insbesondere in asiatischen Kampfkunstsystemen, jedoch auch in Meditationen oder dem Yoga immer wieder hervorgehoben. Im Westen praktizieren viele zwar diese oder jene Kampfkunst, jedoch ohne diese zugrunde liegenden Betrachtungsweisen zu erkennen oder diese zu berücksichtigen, wenn diese überhaupt bekannt sind. Um sich selbst in die Lage zu versetzen, die asiatischen Kampfkunstsysteme auch nur annähernd zu durchdringen und zu verstehen, ist die Aneignung dieser wesentlichen Grundlagen absolut notwendig, da andernfalls der Kontext und der philosophische Unterbau fehlt. Mit dem Fehlen dieses gedanklichen und philosophischen Unterbaus kann eine Person zwar diese Kampfkunstsysteme betreiben, wird jedoch kaum in der Lage sein, wichtige Entwicklungen zu durchlaufen und zu fundamentalen Erkenntnissen zu gelangen. Selbstverständlich kann man Kampfkunstsysteme wie das Kung-Fu wie einen Sport rein körperlich betreiben, ohne den philosophischen Unterbau zu kennen. Doch dann stellt sich die Frage, warum nicht gleich zum Sport gehen, wenn man an den wesentlichen Errungenschaften der asiatischen Meister, nämlich deren Philosophien, Perspektiven und deren inhärenten Selbstentwicklungsmethoden, nicht interessiert ist. Asiatische Kampfkunst wie das Kung-Fu, ohne den philosophischen Unterbau zu betreiben, ist wie der Blinde, der von der Farbe spricht, die er nie gesehen hat. Handlungsmöglichkeiten. Sich selbst aus einer negativen Gedankenschleife zu befreien, kann schwierig sein, je nachdem, wie stark diese ausgeprägt ist. Ein Weg, negative Gedanken zu überwinden, kann der sein, sich mehr auf die eigenen Stärken zu fokussieren und auch im Training mehr auf die eigenen Stärken zu achten und diese verstärkt zu fördern. Dies resultiert in einer positiveren Selbstwahrnehmung des eigenen Könnens und kann das Selbstbewusstsein dahingehend steigern, aus der Position der Stärke die Dinge anzugehen, die weniger gut entwickelt sind. Bei diesem Weg ist insbesondere im Partnertraining die Verlockung sehr groß, nur noch Übungen, Techniken und Bewegungen auszuführen, die einem besonders gut gelingen und besser gelingen als andere. Von einem solchen Verhalten sollte selbstverständlich so schnell wie möglich wieder Abstand genommen werden. Einerseits wird man sehr berechenbar, wenn man immer die gleichen Muster abspielt, aber vor allem steht man sich selbst und der eigenen Entwicklung damit stark im Weg. Im Mentaltraining gibt es eine sehr kraftvolle Methode, negativ besetzte Trainingsinhalte positiv zu besetzen. Dazu bedient man sich positiver Erinnerungen und Assoziationen und überträgt diese auf die weniger beliebten Handlungen, Übungen und Techniken. So kann beispielsweise ein positiv besetztes Wort wie beispielsweise Kraft oder ein anderes positiv besetztes Wort in Gedanken wiederholt werden, während man eine wenig beliebte Technik oder Übung ausführt. Diese positive Wahrnehmung überträgt sich nun zunehmend auch auf die weniger beliebten Tätigkeiten, bis diese die negative Assoziation verloren haben. Diese und andere Methoden des Mentaltrainings können dazu genutzt werden, aus negativen Gedanken und Haltungen auszubrechen und das eigene Training für neue Möglichkeiten zu öffnen. Aus jeder Übung und jeder bisher verschmähten Technik ergeben sich unzählige Möglichkeiten und Synergien, die mit dem bereits Erlernten verschmelzen. Jede Übung und jede Technik kann zu einem exponentiellen Wachstum in Bereichen folgen, die vorher in der eigenen Wahrnehmung nicht stattgefunden haben, weil diese durch gedankliche Barrieren von der eigenen Wahrnehmung abgeschnitten waren. Bonus: Es freut mich sehr, dass du den Inhalten dieses Podcasts so aufmerksam gefolgt bist. Hier folgt nun das Highlight dieser Episode für dich. Wenn du dich jetzt auf dem Kung-Fu-Coach-Portal unter www.kungfucoach.de registrierst und anmeldest, findest du dort eine Sektion mit der Überschrift Lernangebote. Dort findest du Angebote für unsere Podcast-Hörer. Der Gutscheincode, den du dort eingeben kannst, lautet für diese Episode Kung-Fu-Coach-Podcast 20220108. Alles klein und zusammengeschrieben, die Zahlen als Zahlen nicht ausgeschrieben. Werbung.
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Webseite? Mit dem Team von Civit Studio erhalten Sie erfolgreiche und professionell gestaltete Websites, tolle Werbung für Ihr Unternehmen, Top Google Rankings, nachhaltige Online-Vertriebskanäle, automatisierte Online-Kundengewinnung, erhöhte Verkaufszahlen und vieles mehr. Erzielen Sie mehr Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppe und verkaufen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen mit Ihrer Website. Das Civit Studio ist ausgewiesener Experte im Bereich Webdesign und Webentwicklung. Sie erhalten eine herausragende Website, die Ihre Erwartungen übertrifft. Das Civit Studio ist spezialisiert auf erfolgreiche Website-Projekte. Unsere Experten bestehen aus Spezialisten mit E-Commerce-Abschlüssen des BIP International College. Profitieren Sie von der Erfahrung aus 25 Jahren und über 2000 erfolgreichen Projekten vom Civit Studio, Ihrem professionellen Partner im IT- und Online-Business. Lassen Sie uns beginnen, Ihr Unternehmen professionell zu bewerben, mehr Verkäufe zu erzielen und mehr Kunden dazu zu bringen, Ihr Unternehmen kennenzulernen. Thank you.
Auswirkungen auf unsere Zivilisation. Die Praktiken, welche durch die inneren Kampfkunststile, Meditations- und Entspannungsübungen praktiziert und trainiert werden können, beinhalten zahlreiche Methoden, mit vielen der heute sehr weit verbreiteten Zivilisationskrankheiten aufzuräumen oder zumindest diesen etwas Effektives entgegenzusetzen. Seit vielen Jahren sind psychologische Erkrankungen bei Kindern wie beispielsweise ADS und ADHS, bei Erwachsenen Burnout und Depressionen weit verbreitet und scheinen eher zuzunehmen als abzunehmen. Die Pharmaindustrie freut sich, dank immer niedriger werdender Eintrittshürden für die Diagnose solcher Erkrankungen mehr und mehr Verschreibungen von Medikamenten durchführen lassen zu können. Dabei sind Stressabbau und die Schaffung von Ausgeglichenheit nachweislich nicht durch die Verabreichung von Medikamenten erreichbar. Das Praktizieren von Übungen zur Stärkung der mentalen Ausgeglichenheit, der inneren Ruhe sowie der Befähigung zu einem gesunden Umgang mit sich selbst durch Selbstreflexion und Selbsterkenntnis hingegen ist ein Weg zu mehr Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Menschen, die an mentalen Blockaden wie den beschriebenen und deren zahlreichen sonstigen Ausprägungen leiden, können sich nur selten die Vorteile der inneren Kampfkünste erschließen, da sie die dazu notwendigen Trainingsmethoden nicht oder nur falsch zur Anwendung bringen. Wer es jedoch schafft, die ersten Abwehrreflexe zu überwinden und sich darauf einlässt, kann nicht selten mentale Blockaden abbauen oder sogar zum Verschwinden bringen. Der vermeintlich immer weiter zunehmenden Hektik des Alltags muss etwas entgegengesetzt werden. Um Ruhe und Ausgeglichenheit zu erreichen, sind asiatische Kampfkunstsysteme, Meditations- und Entspannungsübungen wie Yoga hervorragend geeignet. Die Auseinandersetzung, die geführt werden muss, findet in uns selbst statt. Ob man sich dieser Herausforderung stellt, liegt bei jedem selbst. In diesem Sinne schließen wir diese Episode für heute. Ich wünsche allen viel Spaß und Erfolg beim Training und der Nutzung unseres Online-Angebotes. Wenn ihr diese Podcast-Episode nicht auf unserer Webseite abruft, schaut doch einfach mal bei uns vorbei unter www.kungfucoach.de oder besucht uns in einer unserer Schulen. Ich wünsche euch für heute erst einmal einen schönen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal beim Kung Fu Coach Podcast. Tschüss und bis bald, euer Marc Adenauer.